Deutschlandfunk. Freistil.
A partir de agora, essa placa aqui não existe mais.
Von heute an wird dieses Schild nicht mehr existieren. Der Weg ist frei. Frei ist auch der Quilombo.
Tá bom? Isso aí!
Toninho Canecao ist einer der Sprecher des Quilombo São José da Terra in einer waldreichen Berglandschaft im Bundesstaat Rio de Janeiro gelegen. Toninho beseitigt ein Schild an einem Tor, das den Weg versperrt. Maria Luerza, eine Quilombola, wie die Mitglieder eines Quilombos genannt werden, erzählt.
Bisher war das hier ein Leben voller Hindernisse. Hier kann ich hin, dort darf ich nicht hingehen, das darf ich nicht anfassen, das nicht berühren.
Erwachsene und Kinder der 150 Quilombo-Familien mussten bis dahin kilometerlange Umwege in Kauf nehmen. Nun steht fest, dass der Quilombo staatlich anerkannt ist und der Grundbesitzer, der Fazendeiro, kein Recht hat, den Weg zu ihren gemeinsamen Feldern zu versperren.
Heute ist ein besonderer Tag für uns. Wir haben gesiegt.
Der 96-jährige Tio Mané strahlt über das ganze Gesicht. Er ist der älteste der Nachfahren afrikanischer Sklaven in Quilombo. Früher bedeutete Quilombo Dorf geflohener Sklaven. Lange war Quilombo ein Schimpfwort. Durcheinander, Unordnung. Das Freudenhaus bedeutet es noch immer in manchen Nachbarländern.
Ich bin hier geboren. Ich bin hier auch aufgewachsen.
Wie schon in Tio Manés Kindheit halten sie sich im Quilombo São José da Terra Pferde, Kühe und Ziegen. Sie bauen Mais, Süßkartoffel, Maniok und Bohnen an. Ernten Apfelsinen, Bananen, Maracuja, Kokosnüsse und Pfirsiche zum eigenen Verbrauch. Noch vor mehr als 10 Jahren spendeten nur Kerosinlampen Licht. Fernsehen war unbekannt. São José da Serra wurde erstmals 1830 erwähnt. Es lag in einem Gebiet voller Kaffee-Fazendas. Plantagen.
Hier existierte einer der ganz großen Fazendeiros. Er kaufte Sklaven auf und befehligte schließlich sehr viele von ihnen.
In der Nähe gab es einen Steinbruch mit einem mächtigen Chiquichiba-Baum. Dahin flüchteten immer wieder Sklaven. Abgestimmt wurde die Flucht mit Trommeln, die geflohene Sklaven im nahegelegenen Urwald schlugen. In den Höhlen des Steinbruchs fand man später menschliche Knochen. Nach dem Ende der Sklaverei überließ der Fazendeiro die ehemaligen Sklaven ihrem Schicksal. Diese bauten sich ihre Hütten aus ockerfarbenem Lehm und Bambuszweigen. Der Quilombo São José da Terra entstand, geriet aber bald in Vergessenheit. Erst als der Boden aufgewertet wurde, begann der Streit um den Landtitel mit dem Grundbesitzer.
Wir wollen diese Erde in einen Ort der Ruhe und in ein Paradies verwandeln.
Es ist dunkel geworden. Holz wird gehackt für ein großes Feuer. Die Frauen haben weiße Gewänder angelegt. Jungu, ein Musikstil von Sklaven aus Afrika mitgebracht. Ein religiöses Ritual für die Orishas, die Götter. Im Urwald angestimmt waren die Trommeln das Signal zur Flucht. Ivanil dos Santos ist Lehrbeauftragter an der staatlichen Universität in Rio de Janeiro und Priester des Candomblé-Kultes.
Auch wenn sich heute das Spielerisch-Tänzerische in den Vordergrund geschoben hat und das Religiöse weitgehend verloren gegangen ist, so ist doch die Spiritualität der Menschen nicht zu übersehen.
Jongo hat den Samba in Rio de Janeiro beeinflusst. Wir befinden uns an den Cais Bolongo, dem alten Hafen in der Metropole, und sind mitten in der Geschichte der Sklaverei, ohne die sich die heutige Situation der Quilombos kaum verstehen lässt.
Quilombos, Brasiliens einstige Sklavendörfer heute. Von Karl Ludolf Hübener.
Im Jahre 1500 landete der Portugiese Pedro Alvares Cabral als erster Europäer an der Nordküste Brasiliens. Schon wenig später begann der groß angelegte Anbau von Zuckerrohrplantagen und das Elend von Millionen Sklaven aus Afrika. Mehr als 300 Jahre lang, von der Kolonial- bis in die Kaiserzeit, bestimmte die Sklaverei das gesellschaftliche Leben Brasiliens. Rund 40% aller aus Afrika verschleppten Sklaven landeten an den Küsten Brasiliens. Der Historiker Flavio Gomes aus Rio kennt die Zahlen.
Wenn man alle Afrikaner zählt, die nach Brasilien gelangten, dann kommt man auf ungefähr 4 bis 6 Millionen. Der größte Teil der Afrikaner kam aus Zentralafrika. Das sind heute der Kongo und Angola. 10 bis 15% kommen aus Westafrika.
Der Afro-Brasilianer Castro Alves dichtete später das Sklavenschiff.
Das war ein Traum aus Dantes Werk. Das Oberdeck, die Luzernen glänzend rot im Blutbad, klirrendes Eisen, Peitschenknall. Legionen schwarzer Menschen, schwarz wie die Nacht, grauenvoll im Tanze. Schwarze Frauen, an ihren Brüsten hängend, magere Kinder, deren schwarze Münder das Blut der Mutter nässt. Andere, Mädchen, aber nackt und erschreckt, im Sturm von Gespenstern hin und her geworfen, in Übelkeit und hohlem Schmerz.
Gefangene Afrikaner haben Zuckerrohr geschnitten, Zuckerrohrmühlen angetrieben, auf den Pflanzungen der Großgrundbesitzer geschuftet. Sie haben in Minen, in Fabriken und Küchen ihre Spuren hinterlassen. Sie haben die Kultur dieses Landes mitgeprägt. In der Landwirtschaft, in der Religion, Sprache, Küche und vor allem in der Musik.
Ein Großteil der Afrikaner kam in Pernambuco, danach in Bahia an. Heutige Studien zeigen, dass zur gleichen Zeit Afrikaner nach Amazonien und in den Süden Brasiliens verfrachtet wurden. Und das bereits im 16. Jahrhundert.
In einem Nebenraum des Instituts rauscht ein Dokumentarfilm. Eine geraffte Zusammenfassung von Sklaverei, Geschichte und Sklavenleben. In einem unscheinbaren Haus in Rios Stadtteil Gamboa mit der unauffälligen Aufschrift IPN befindet es sich. Das Institut für Forschung und Erinnerung an neue Sklaven. Antonio Carlo, der Direktor des Instituts, unterbricht sein Gespräch mit einigen Archäologen. Er führt den Besucher zu einer Glasscheibe, die in den Fliesenboden eingelassen ist. Darunter hellgrauer Sand, aus dem Knochen, kleinere und dickere Knochensplitter hervorragen. Menschenknochen. Sie stammen von Leichen afrikanischer Sklaven. Wenn Zähne geschliffen waren, könne man davon ausgehen, dass es sich um Bantus handelte, erklärt Antonio Carlo. Erst 1996 wurde der Friedhof entdeckt und freigelegt, als Bauarbeiter das Haus einer Familie von Grund auf erneuern wollten. Der Friedhof heißt Friedhof der neuen Schwarzen. So wurden die Sklaven genannt, die noch nicht gezähmt waren, wie es damals hieß. Ein paar Straßenecken vom Institut entfernt sind ältere Gemäuer freigelegt. Es sind die Kais des alten Hafens, die Kais Luvulungu. Hier landeten die Sklavengaleeren. Wenn ein Segelschiff mit seinen rund 400 Gefangenen, Männer, Frauen, Kinder, angekettet im Laderaum an den Kais festmachte, kamen rund 100 schon als Leichen an. Blattern und Skorbut, die Nahrung bestand nur aus Wasser und Mehl, rafften viele dahin. Achtlos wurden sie wie Abfall aufgehäuft, schließlich verbrannt. 1830 wurde der Friedhof geschlossen. Anwohner hatten immer wieder gegen den Gestank protestiert. Allein in den 6 Jahren vor der Schließung wurden dort die Leichenreste von 6000 Afrikanern verscharrt. Sklaven, die die Tortur der Überfahrt überlebt hatten, wurden mit Brenneisen wie Vieh gebrandmarkt und in Baracken am Hafen eingesperrt. Tagsüber wurden sie zur Schau gestellt und versteigert. Darunter waren auch entflohene und wieder eingefangene Sklaven, die die Sklavenhändler erneut zum Verkauf anboten. Wie Gebrauchtware. Fast 500.000 Afrikaner sind allein nach Rio verschleppt worden. Sie schufteten in Handwerksbetrieben, im Haushalt und auf Baustellen.
Im Grunde wurde das ganze Zentrum Rios von Sklaven errichtet, vor allem die Kirchen.
Nicht nur nach Rio wurden Afrikaner verschiedenster Völker verschleppt, auch nach Paraty, einer historischen Kleinstadt, rund 250 Kilometer westlich von Rio de Janeiro. Durch die Gassen von Paraty zieht eine Gruppe von Trommlern. Über grobklobiges Kopfsteinpflaster vorbei an stattlichen, strahlend weißen Kolonialbauten mit ihren schmiedeeisernen Balkonen. Früher klapperten über das Pflaster hochherrschaftliche Kutschen. Seine erste Blütezeit erlebte Paraty Ende des 17. Jahrhunderts. Im Nachbarstaat Minas Gerais waren Gold und Edelsteine entdeckt worden. Ein Run von Glücksrittern setzt ein. Im Hafen von Paraty landeten Schoner aus Afrika an, voller menschlicher Fracht. Sie mussten in den Minen schuften. Es waren Afrikaner, die den Camino de Oro, den Goldpfad, nach Minas Gerais über Berge und durch Regenwald pflasterten. Auf dem Rücken von Mulis und in Ochsenkarren wurden die begehrten Edelsteine an die Küste geschleppt.
In Paraty gab es ein Haus des Mestens, eher als Haus der Quarantäne bekannt. Nachdem die Menschen aus Afrika entführt und verschleppt worden waren, um in Brasilien versklavt zu werden, kamen sie hier nach einigen Monaten auf einer Sklavengaläre völlig entkräftet an. Sie mussten erst einmal eine Zeit des Mestens über sich ergehen lassen. Wie Vieh? Das dauerte etwa 40 Tage.
Fabio Martins kommt aus dem Quilombo Campinho da Independência, eine halbe Busstunde von Paraty entfernt. Der Bus verlässt Paraty auf der Bundesstraße BR-101 in Richtung Süden. Im Hintergrund ragt ein Gebirge auf, überzogen vom Dunkelgrün der Mata Atlantica, dem Regenwald der brasilianischen Küste. Gleichzeitig bieten sich immer wieder Ausblicke auf das tiefe Blau oder Türkis des Atlantiks, der Brasilien mit Afrika verbindet. Dann ein Schild, das auf eine Cachaça-Brennerei hinweist. Ende des 18. Jahrhunderts hatten sich um Paraty über 250 Zuckerrohrmühlen angesiedelt. Für die harte Arbeit in den Zuckerrohrfeldern und Mühlen mussten wiederum Sklaven herhalten. Der süße Zuckerrohrschnaps aus Paraty wird auch Doce de Paraty genannt. Für die afrikanischen Gefangenen war er nur bitter.
Paraty hat mehrere Zyklen erlebt. Einer nennt sich Zyklus des grünen Goldes. Damit waren die Zuckerrohrpflanzungen und Kaffeeplantagen gemeint. Und als die Lagerstätten von Mineralien in Minas Gerais entdeckt wurden, zogen es manche Besitzer vor, nach Gold zu schürfen. Außerdem brauchten sie dafür weniger Sklaven.
Wann denn der Quilombo halt komme? Der Chauffeur blickt ein wenig ratlos. Ein Fahrgast meint, nach der nächsten Kurve aussteigen. Über Sandwege geht es zu einem kleinen, einstöckigen Haus. Eine Frau im kanariengelben Kleid öffnet, mustert neugierig den Besucher. Fabio, der sei da, aber er läge noch im Bett. Es ist 11 Uhr morgens. Er habe wieder mal bis tief in die Nacht hineingearbeitet. Doch dann steht er noch ein wenig verschlafen im Türrahmen. In der Küche bereitet er einen Kaffee zu.
Früher hast du Zuckerrohrsaft in den Kaffee gegossen. Zucker war nicht notwendig, denn der Saft war super süß. Das Ganze wurde Zuckerrohrkaffee genannt. Zum Kaffee gab es dann Süßkartoffeln oder Maniok, Kara-Kartoffeln oder geröstetes Maniokmehl.
Fabio Martins ist Dokumentarfilmer. In seinem Quilombo hat er mehrfach gedreht. Fabio erzählt die Geschichte des Quilombos, so wie sie überliefert ist. Es ist die Geschichte dreier Frauen, Marcelina, Antonica und Luisa.
Diese Frauen wurden wohl versteigert, um auf dem Großgrundbesitz Independencia zu arbeiten, einer riesigen Fazenda von 5000 Hektar. Diese Frauen mussten als Amas de Leite, als Milchammen arbeiten, denn die weißen Frauen gaben ihren Kindern damals nicht die Brust.
Nach dem Ende der Sklaverei ließen sie sich auf den Ländereien des heutigen Quilombo nieder. Ein paar Männer kamen hinzu. Die Familie der Quilombolas wurde immer größer.
Sie begannen untereinander zu heiraten. Vetter mit Cousine, Cousine mit Vetter. Heute haben wir es mit 120 Familien zu tun. Oder mit anderen Worten, mit mehr als 500 Personen. Sie sind alle miteinander verwandt.
Auf dem Tisch stehen gekochte Maniok, Apfelsinen und Bananen. Kekse, Cracker und Baguette lehnt Fabio rigoros ab. Da steckten doch nur schädliche Chemikalien drin.
Früher lief ich im Sommer zu unserem Bach, um dort zu baden. Ich kletterte auf Bäume. Zum Mittagessen kam ich nicht nach Hause. Ich pflückte Bananen, Guaven und andere Früchte. Das war mein Essen. Es war ein sehr ungebundenes Leben. Als ich dann in die Stadt kam und mich auf ein überaus geregeltes Leben einlassen musste, sagte ich mir, wie können die nur so leben? Das war der erste Schock. Der andere Schock? Ich hatte bis dahin in einer Gemeinschaft gelebt. Jeder weiß, was er vom anderen erwarten kann. In den großen Städten verhalten sich die Menschen dagegen so. Ich brauch dich nicht, ich habe ein Gehalt, ich brauch nichts von dir. Diese moderne Welt, ich war wie vom Schlag getroffen.
Die moderne Welt hat Fabio kennengelernt, als er Landwirtschaft zu studieren begann. Doch dann stellte er zu seinem Schrecken fest, dass in der Landwirtschaft viele Pestizide verwendet werden. Er verließ die Hochschule. Und seitdem ist er wieder von Natur umgeben. Er verlässt den Quilombo nur, wenn er einen Film produziert.
Unsere Beziehung zur Natur ist wie meine Beziehung zu meiner Mutter. Meine Mutter hat mich beschützt. Sie hat mich gestillt. Sie hat mir das Leben geschenkt. Man darf sie auf keinen Fall misshandeln. Es kommt keinem Quilombola oder keinem Indianer oder einem anderen Mitglied traditioneller Völker in den Sinn, die Erde schlecht zu behandeln. Er weiß, wenn ich sie misshandle, habe ich verloren. Dann gibt es keinen Maniok, wie ich ihn gerade esse. Ich kriege keinen Kaffee, den ich gerade trinke. Also ist unsere Beziehung zur Erde wie die zu einer Mutter.
Bis in die 1970er Jahre lebten sie von den Früchten und Pflanzen der eigenen Felder. Und vor allem vom Regenwald.
Unser Fleisch kam aus dem Regenwald. Ob das Nagetier Parker, ein Gürteltier oder Wasserschwein. Und dann waren da noch die Fische aus den Bächen.
Doch das ist heute verboten. 1971 wurde der Regenwald zum Nationalpark Bocaina. Fortan war dort Jagen und Früchte sammeln untersagt.
In früheren Zeiten war mein Vater, als er noch klein war, tagsüber mit meinem Großvater zusammen. Dabei erklärte der Großvater meinem Vater viele Dinge. Sieh mal, das sind Brennnesseln. Aufpassen, die brennen, wenn du sie anfasst. Und sieh mal hier, das ist ein Kraut, aus dem man einen Tee gewinnen kann, der hilft gegen Kopfschmerzen. Und diese Palmenherzen sind ein wenig bitter. Sieh mal hier, diese Palmenherzen sind viel süßer.
Mündliche Überlieferung wird immer noch groß geschrieben. Die kann Leben retten, wenn beispielsweise eine Gesundheitsstation zu weit entfernt ist.
Mein Onkel wurde einmal auf dem Feld von einer sehr giftigen Schlange gebissen. 4 Stunden war es vom Feld bis zu einem Krankenhaus in der Stadt. Das würde nicht reichen, um ihn zu retten. Da griff sich einer unserer Ältesten ein kleines Huhn, zapfte Blut und bat um verschiedene Kräuter. Er füllte damit einen Mörser und stampfte alles zusammen zu einer Flüssigkeit. Der Onkel leerte den Trank.
Und entging dem sicheren Tod. Vom Haus Fabius aus bietet sich ein eindrucksvolles landschaftliches Panorama. Rundherum Berge. Das Grün der Bäume klettert die Hänge hinauf, lückenlos. Nur in der Nähe des Quilombos wachsen zwischen den Bäumen und Sträuchern auf kleinen Feldern Bohnen, Mais, Maniok und Früchte. Kein Weg im Dorf ist asphaltiert. Die sogenannte Moderne scheint vor dem Quilombo Halt gemacht zu haben. Doch am Wegesrand hocken zwei Mädchen. Ihre Blicke sind starr auf den kleinen Bildschirm eines Handys gerichtet. Wortlos. Wenige Meter weiter ein Haus aus ockergelbem Lehm und Zweigen. Mit einem Laden, in dem Kunsthandwerk verkauft wird. Vieles geflochten und verarbeitet mit Material aus der Natur, vor allem Bambus. Nicht weit entfernt ein umzäunter Platz, wo Capoeira, der Kampftanz der Sklaven, auch heute noch geübt wird. Ein wenig weiter eine kleine Kirche. Eine Überraschung. Nicht wenige Quilombolas nehmen an der Messe teil. Der Candomblé-Kult wird deswegen aber nicht vergessen. Die Orishas, die Götter Afrikas, haben Platz neben dem Kreuz. Als Anfang der 1970er Jahre die Bundesstraße BR-101 von Rio de Janeiro zur Hafenstadt Santos gebaut wurde, zerschnitt der Asphalt auch den Quilombo. Mit der Ruhe und Beschaulichkeit war es vorbei. Touristenmanager und Immobilienmakler entdeckten die Naturschönheiten und die privilegierte Lage des Quilombos. Sie versuchten mit allen legalen und illegalen Tricks, den Quilombolas ihr Land abzujagen, zumal die nicht als Landbesitzer eingetragen waren. Auch der Staat zeigte Interesse, um angeblich die Umwelt zu schützen. Doch die Quilombolas widerstanden. Sie erhielten tatkräftige Unterstützung von der Landpastoral und engagierten Geistlichen der katholischen Kirche.
Wir kommen aus alten Sklavenhütten. Wir kommen aus neuen Favelas. Am Rande der Welt leben wir. Wir sind gekommen, um zu tanzen.
Unterstützt von den Theologen der Befreiung begann der Quilombo Campinho da Independencia den Kampf um den Landtitel. Der Widerstand der Nachfahren der Sklaven hatte schließlich Erfolg. Nach einem fast 30-jährigen Kampf wurde ihnen 1999 das Recht auf ihr Land offiziell zugestanden. Fabio empfiehlt ein Mittagessen im Restaurant des Quilombos. Er beschreibt den Weg. Auf dem Speiseplan steht natürlich auch das brasilianische Nationalgericht, die Feijoada, ursprünglich aus abfallähnlichen Essensresten für Sklaven zusammengekocht. Heute wird es zubereitet aus schwarzen Bohnen, Schweinefleisch, Rindfleisch, Reis, Orangen, Kohl, scharfen Soßen und Maniokmehl.
Ohne falsche Bescheidenheit behaupte ich, heute hat der Quilombo de Campinho eines der besten Restaurants hier in der Gegend, mit sehr geschmackvollen Gerichten. Alles ist aus organischem Landbau. Ein Großteil der Speisezutaten kommt aus dem Quilombo.
Durch die Gassen von Paraty zieht eine Gruppe Musiker mit kleinen und großen Trommeln. Die Trommel ist mehr als ein Rhythmusinstrument. Sie sei ein wichtiges Verständigungsmittel für die Sklaven gewesen, erklärt Fabio.
Die Sklaven verschiedener Völker wurden durcheinander gemischt, damit sie sich nicht verständigen und organisieren konnten. Dann ist das so wie in Benin, einem kleinen Land. Dort werden mehr als 300 Dialekte gesprochen, aber keiner beherrscht den Dialekt des anderen. Die Sklaven wurden nun so zusammengestellt. Einer kommt aus Mosambik, ein anderer aus dem Kongo und so weiter.
Sie wurden so ihrer Sprachen beraubt. Die Trommel war fortan wichtig für die Verständigung.
Da führt die Gemeinde Krieg, das hört man am Trommelschlag. Ach nein, ein Kind ist geboren oder es ist ein Geburtstag. Der Trommelschlag verrät es uns.
E como a gente começou a se comunicar? Com tambor.
Auch der Samba Rios lebt vom Rhythmus der Trommel. Samba-Texte erzählen auch Geschichten von Sklaven und ihrem Widerstand.
Die Trommel ist das Herz unserer Kultur. Ich kann mir die nicht ohne Trommel vorstellen. Aber das gilt nicht nur für mich, sondern für weit mehr. Brasilien kann man sich nicht ohne Trommel vorstellen. Stellen Sie sich vor, man würde Brasilien die Trommel wegnehmen. Das wäre das Ende. Als würde man Brasilien das Herz entreißen. Bei den größten Festen Brasiliens ist die Trommel präsent, vor allem auf den Straßenfesten.
Trommelzeichen wiesen entflohenen Sklaven den Weg zu einem Quilombo, wenn sie sich im dichten Urwald oder in anderen Gebieten verirrt und die Orientierung verloren hatten. Geflohene Sklaven gingen oft zu ihren alten Plantagen zurück, um ihren ehemaligen Mitgefangenen zur Flucht zu verhelfen. Trommelsignale halfen bei der Befreiungsaktion. Flüchtende Sklaven fanden Zuflucht in einem Quilombo, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt werden sollte. Der Quilombo von Palmares gilt als herausragendes Beispiel für den kollektiven Widerstand der Sklaven. Unterschlupf fanden in dem Wehrdorf auch verfolgte Indianer und Europäer. Die nunmehr freien Sklaven wehrten unzählige Angriffe der Kolonialherren, ihrer Truppen und Sklavenjäger erfolgreich ab. Der sogenannte Krieg von Palmares dauerte von 1602 bis 1695. Das Gebiet gehört heute zum Bundesstaat Alagoas im Nordosten Brasiliens, wie die afro-brasilianische Aktivistin Vanessa Cruz beschreibt.
Der Quilombo von Palmares war eine der Gemeinschaften innerhalb einer riesigen Organisation. In Palmares lebten ungefähr 20.000 Personen. Es gab zahlreiche Zentren und jedes Zentrum hatte seinen Anführer.
Der wohl bekannteste und wichtigste war Zumbi. Sein Name steht für das autonome Königreich Palmares, organisiert nach afrikanischen Traditionen. Der Historiker Décio Freitas schreibt:
Mit Sicherheit wissen wir, dass eine Volksversammlung ein Oberhaupt und einen Rat wählte, per Handaufheben und Akklamation. Anfangs hatte das Oberhaupt fast nur administrative Aufgaben, aber dann war seine Funktion offensichtlich militärischer Natur.
Während sich in der portugiesischen Kolonie riesige Zuckerplantagen ausbreiteten, gab es in Palmares keine Monokultur. Der Boden gehörte allen. Hunger und Mangelernährung stellten tagtägliche Probleme für die Bevölkerung dar. In Palmares wurde jeder satt. Die nunmehr freien Sklaven bauten Mais, Süßkartoffeln, Maniok, Bananen und andere Nahrungsmittel an. Fischfang und Jagd bereicherten die tägliche Ernährung. Speicher sicherten Nahrungsmittel für Kriegs- und Trockenzeiten.
Die Arbeitsteilung war nicht sonderlich ausgeprägt. Frauen waren zwar für den Haushalt zuständig und halfen bei der Ernte, nahmen aber auch an den Kämpfen teil.
Nach zahlreichen gescheiterten Versuchen, Palmares zu vernichten, konnten die portugiesischen Angreifer Erfolg vermelden. Am 20. November 1695 geriet der Anführer von Palmares, Zumbi, in Gefangenschaft. Er wurde hingerichtet, sein Kopf aufgespießt und öffentlich zur Schau gestellt.
Wenn man an die Geschichte denkt, dann erinnert sich alle Welt an Zumbi de Palmares. Aber es gab auch zwei wichtige Frauen. Die eine war Dandara. Sie lebte mit Zumbi zusammen. Die andere hieß Aquatuni. Sie war im Kongo eine Prinzessin gewesen. Sie wurde nach Brasilien verschleppt, um dort als Sklavin für die Reproduktion zu dienen. Das heißt, sie wurde immer wieder vergewaltigt, um weitere Schwarze und das heißt neue Sklaven zu gebären. Es gibt Untersuchungen, die besagen, dass sie die Mutter oder Großmutter von Zumbi war. Aber das ist nicht geklärt.
Historiker hätten kaum mündliche Quellen verwertet, kritisiert Flavio Gomes.
Passado três séculos recuperar a história de Palmares do oral é possível.
Ist es denn überhaupt möglich, nach 3 Jahrhunderten die Geschichte von Palmares auf dem Wege der mündlichen Überlieferung zu rekonstruieren? Fragen Sie. Das ist möglich. Wie? Bis heute lebt dort, wo einst Palmares lag, eine schwarze bäuerliche Bevölkerung, wahrscheinlich Enkel und Urenkel von Sklaven. Was fehlt, ist das Interesse in der Historikerwelt. Denn unsere Geschichtsforschung ist noch immer allzu europäisch, besser gesagt französisch beeinflusst. Man lässt die Erinnerung an die Vergangenheit, also die mündliche Überlieferung, die allmählich die Vergangenheit rekonstruiert, nicht als Quelle gelten.
Ich fand meine Quellen in alten Archiven, Büchern. Ich fand sie in verfluchten Gegenständen, Pfählen und Ketten. Ich fand meine Quellen im Osten, auf dem Meer, in dreckigen Sklavenschiffen. Ich fand sie in süßen Worten, Gesängen, in wütenden Trommeln, Ritualen. Ich fand meine Quellen in der Farbe meiner Haut, in den Wunden meiner Seele. In mir, in meinen dunklen Leuten, in meinen stolzen Helden. Ich fand sie. Ich fand sie endlich. Fand mich selbst.
Will man der offiziellen Geschichtsschreibung folgen, gab es im kolonialen Brasilien nur wenige bedeutende Aufstände schwarzer Sklaven. Im Zweifelsfall werden gegenteilige Informationen als dürftig, strittig oder bedeutungslos abgetan. Kaum beachtet wurde auch der alltägliche, individuelle Widerstand der Menschen aus Afrika. Ob nun durch Attentate, Plünderungen, Fluchtversuche oder durch Selbstmord. Antonio Carlo, der Direktor des Instituts zur Erforschung der Sklaverei, weiß es besser.
Es sind Fälle von Sklaven vermerkt, die ihre Herren töteten, die Pflanzungen in Brand steckten und alle Sklaven befreiten. Es gibt Fälle von Herren, die von ihren Dienerinnen vergiftet wurden.
Die Angst der Sklavenhalter, ob auf einer Plantage oder in der Stadt, vor einer Erhebung war groß, weil sie selber zumeist in der Minderheit waren. Sklaven durften deshalb keine Mäntel tragen. Könnten sich doch Waffen darunter verstecken. Aufsehen erregte ein Aufstand im nordöstlichen Bahia, auch Rebellion der Malais genannt. Das Wort Malais ist der Sprache des afrikanischen Yoruba-Volkes entlehnt. Es bedeutet Muslim.
Schauplatz dieser Revolte ist Salvador im Jahre 1835. Sie dauerte nur 6 Stunden. Aber wird als eine der größten städtischen Sklavenaufstände in ganz Amerika angesehen. Es handelte sich um eine Verschwörung von islamisierten Afrikanern.
Die Revolte wurde im Keller eines Hauses in Salvador verabredet, dann aber verraten. Soldaten versuchten, das Haus zu stürmen. Die Malais setzten sich mit Säbeln zur Wehr, waren aber gegen die Waffen der Soldaten letztlich machtlos. Sie wurden schließlich massakriert. Damals hatte Salvador 65.000 Einwohner, von denen 40% Sklaven waren. Die Angst vor neuen Rebellionen hielt nach der Verschwörung der Malais an. Auch in Rio de Janeiro, wo die Gefangenen aus Afrika einen ähnlich hohen Anteil an der Bevölkerung hatten.
Der Koran war damals tatsächlich eines der am meisten gelesenen Bücher in Rio de Janeiro. Und das schreckte die Autoritäten. Afrikaner, die lesen konnten, auch wenn die Behörden nicht wussten, was sie da so lasen. Und so setzte sich in den Köpfen der Herren und Großgrundbesitzer die Vorstellung fest, dass jene Afrikaner intelligenter waren als andere.
Und damit noch gefährlicher in den Augen der Sklavenhalter.
Nach früheren Vorstellungen existierten nur isolierte Quilombos, oben in den Bergen. Und nur dort, so glaubte man, könnte sich überhaupt eine afrikanische Kultur entfalten. Wie in einer Luftblase.
Nicht nur lehnten sich Sklaven in der Stadt auf, sie schlossen sich auch in der Nähe von Dörfern und Städten zu Gemeinschaften zusammen. Nicht von ungefähr ist ein Stadtviertel in der Nähe des alten Hafens in Rio de Janeiro als Kleinafrika und Favela bekannt. Der 63-jährige Ivanildo Santos ist in einer Favela aufgewachsen.
Ob städtische Gemeinschaften als Quilombos gelten können, fragt sich mancher. Im Allgemeinen nicht, heißt es dann. Sie wurden und werden Favelas genannt. Viele Leute glauben deshalb, dass nur kleinere Gemeinschaften in ländlichen Gegenden Quilombos sein können.
Pedra do Sal, Salzfelsen, in Rio de Janeiro. Stufen sind in den Felsen gehauen. Über den Felshügel schleppten im 17. Jahrhundert Sklaven Salz zu den Lagerschuppen. Später auch Zucker und Kaffee. Es ist heiß. Oben auf dem Felsen wird an einem Stand eiskaltes Bier und Caipirinha verkauft. Das Ganze überspannt ein Segeltuch, Schutz gegen Sonne und Regen. Trommeln verschiedener Größen werden aufgestellt. Immer mehr Menschen lassen sich auf dem Felsen nieder. Es wird getanzt. Hinter der Band öffnet sich eine Gasse, die zu ein paar kleinen Häusern führt. Dort wohnten im ausgehenden 19. Jahrhundert Stauer. Nach der Schicht im Hafen trafen sie sich auf dem Felsen, um zu singen und zu tanzen. Ausgerechnet am 20. November 1984, dem Todestag Zombies und Tag des schwarzen Bewusstseins, wurden viele umliegende Häuser abgerissen und durch Betonbauten ersetzt. Nachkommen afrikanischer Sklaven leben immer noch in der Nähe des Salzfelsens, in ärmeren Vierteln, in Favelas. Ein Antrag auf Anerkennung als Quilombo ist längst eingereicht. Institutsdirektor Antonio Carlo erläutert das.
Wenn schon von städtischem Quilombo die Rede ist, dann gilt das für den Quilombo Pedra do Sal, schon wegen der Anzahl von Schwarzen, die hier leben. Das ganze Hafengebiet hat mit dem Thema zu tun. Alle heutigen Stauer sind beispielsweise Nachfahren von Sklaven oder befreiter Sklaven.
Quilombos gelten vielen Afro-Brasilianern als Beispiel für kämpferischen Geist. Der Quilombo-Begriff hat sich längst gewandelt. Während Quilombo ursprünglich ein Synonym für Flucht, Widerstand und Wehrdorf war, so steht der Begriff nunmehr für eine Gemeinde afrikanischen Ursprungs.
Heute gibt es tausende von Quilombola-Gemeinschaften. Sie sind über das ganze brasilianische Territorium verteilt. Aber weniger als 1% besitzt ein Besitztitel. Der Widerstand geht also weiter.
Die Rechte von Quilombola-Gemeinden werden nur zögerlich anerkannt. Ein wichtiger Meilenstein ist die Verfassung von 1988. Wie bei den Indianern werden in Artikel 68 die Eigentumsrechte der Quilombolas an dem Land, auf dem sie leben, endgültig anerkannt. Der Staat wird verpflichtet, die entsprechenden Landtitel auszustellen. Über 2000 Gemeinden verfügen bereits über den Status einer Comunidade Remanescente de Quilombo, Gemeinde der Nachfahren eines Quilombos. Zertifiziert wird der Status von der öffentlichen Kulturstiftung Palmares. Die offizielle Anerkennung der Quilombo-Territorien erfolgt durch INCRA, das staatliche Institut für Kolonisierung und Agrarreform. Die Anträge werden aber nur schleppend bearbeitet.
Das Problem ist, dass es mächtige Interessen von Großgrundbesitzern gibt. Sie wollen eine schwarzen Gemeinde nur als Quilombo anerkennen, wenn es eine historische Beziehung zum Boden gibt, begründet durch ein Dokument. Warum leben sie heute hier? Warum sind die Afrikaner nach Brasilien gekommen? Können sie es beweisen?
Sie müssen nachweisen, dass sie afrikanische Vorfahren hatten. Doch es gibt kaum Dokumente oder Unterlagen über die lange Epoche der Sklaverei. Erst 1888 wurde sie verboten. Brasilien war das letzte Land auf dem amerikanischen Kontinent, das die Sklaverei abschaffte. Doch der damalige Finanzminister Rui Barbosa erließ ein Dekret. Alle die Sklaverei betreffenden Dokumente müssen vernichtet werden. So sollte der Schandfleck aus der brasilianischen Geschichte getilgt und allen Entschädigungsansprüchen der Sklaven der Boden entzogen werden. Aber nicht nur Großgrundbesitzer üben Druck aus. Auch in den Städten machen die Interessen der Mächtigen das Leben von Quilombolas schwierig. Einst lagen ihre Gemeinschaften weit außerhalb der Stadtgrenzen oder bewegten sich am Rande der urbanen Zentren. Doch explosionsartig wachsende Großstädte wie Rio de Janeiro haben sie längst eingekesselt. Begehrliche Blicke richten sich auf ihre Grundstücke.
Da sind die Immobilienspekulanten. Wie im Falle von Saint-Copain, das in einem vornehmen Viertel liegt. Und ausgerechnet eine schwarze Familie ist Grundstückbesitzer in dieser vornehmen Gegend an der Lagoa de Freitas. Stellen Sie sich das vor.
Der Taxifahrer weiß angeblich genauestens Bescheid. Saint-Copain, klar. Es geht entlang der Lagoa de Freitas. Vor kurzem noch Austragungsstätte olympischer Ruder- und Kanu-Wettbewerbe. Über dem Binnensee ragt ein steiler, wildbewachsener Berghang auf. Auf dem Gipfel thront die Christusstatue, ein Wahrzeichen Rios. Der Fahrer biegt rechts ab. In Windungen geht es bergauf. Vorbei an schmucken Villen hinter hohen Mauern verbarrikadiert. Kopfsteinpflaster. Immer höher geht die Suche nach Nummer 250. Doch dann endet die Straße. Wenden, Fragen. Einer der wenigen Fußgänger weist darauf hin, dass die gesuchte Hausnummer weiter unten sei. Es geht wieder abwärts. Bremsen vor einem schwarz gestrichenen Metalltor. Nummer 250. Zu Fuß geht es über eine betonierte Treppe bergauf. Unter einem Wellblechdach, das nach allen Seiten hin offen ist, sind rot lackierte Stühle und Tische aufgestellt. Eine Versammlung von Menschen aus dem Nordosten. Der Blick gleitet in ein grünes Tal und über dicht bewachsene Hänge, Reste vom Regenwald. In den Baumkronen am Rand des Quilombos turnen kleine Affen, wippen Vögel auf Zweigen. Wege führen zu kleinen, einfachen Häusern. Vor der Tür eines weiß gekalkten Baus ein Fahrrad, Spielsachen für Kinder und Werkzeuge. Durch das Laub der Bäume schimmern bedrohlich nahe weiße Fassaden. Mehrstöckige Gebäude mit Luxus-Apartments für Cariocas mit viel Geld.
Wir leben im Kontakt mit der Natur. Wo wir leben, können wir frische Luft atmen. Sie aber nicht. Wenn sie intelligent wären, würden sie sich unserem Kampf anschließen und sich für unseren Schutz einsetzen, damit auch sie die Natur, die reine Luft genießen können. Aber nein, sie wollen uns lieber vertreiben, um hier Hochhäuser zu errichten.
So klagt Luis Pinto. Er ist Sprecher der Quilombo-Gemeinschaft Saint-Copain. Dort leben derzeit 50 Familien. Die Geschichte des Quilombo beginnt mit Manuel Pinto, dem Großvater von Luis. Auf der Suche nach Arbeit zieht er in den 1920er Jahren aus dem Landesinneren nach Rio, schließlich an die Lagoa, damals wenig begehrt. Es gab dort nur wenige, zumeist einstöckige Häuser, aber viel Brachland und atlantischen Regenwald. Dort hatten ehemalige Sklaven erbärmliche Hütten gebaut. Favelas, wie Luis meint. Großvater Manuel Pinto findet seinen Platz ganz in der Nähe der heutigen Rua Saint-Copain, inmitten von üppigem Tropenwald. Das erste Haus wird mit Lehm, Bambuszweigen und einem Dach aus Palmenzweigen errichtet. Frau und Kinder kommen nach.
Sie lebten von der Schlachtung von Schweinen, Hühnern und Ziegen. Hier gibt es einen Felsenberg, der Ziegenberg genannt wird. Meine Großeltern, später auch meine Eltern, züchteten dort ihre Ziegen. An jedem Wochenende wurden Tiere geschlachtet und am Stadtrand verkauft.
Doch schon bald erschließen Straßentunnel und Straßenbahnen den Süden Rios. Politiker und begüterte Cariocas entdecken die Naturschönheiten und die privilegierte Lage. Die Grundstückspreise steigen. Hütten und Favelas stören. Die Vertreibung beginnt. Die Behörden bemänteln die Zwangsumsiedlungen als Programm der Sanierung und Hygiene.
Weil das nicht so gut in der internationalen Öffentlichkeit ankam, versuchten sie es mit anderen Argumenten. Es gehe darum, das Leben der Armen, in der Mehrheit Schwarze, zu schützen. Diese Armen sollten aus einem Gebiet voller Gefahren umgesiedelt werden. Tatsächlich war das Gebiet nicht voller Risiken, sondern ein begehrtes Gebiet für die Reichen geworden. Die Favelas, 30 an der Zahl, wurden brutal und hinterlistig geräumt. Als das Werk vollendet war, kamen die Baufirmen und bauten Hochhäuser.
Luis Pinto glaubt, dass auch er und seine Familie dran seien. Aber er ist entschlossen, sich zu wehren. Zu diesem Zeitpunkt können sie noch 32.000 Quadratmeter gemeinschaftlichen Bodens ihr eigen nennen. Etwa die Hälfte des ursprünglichen Grundstücks. Sägen und Bagger rücken näher. Die Behörden versuchen, den Widerstand der Quilombolas zu brechen. Durch Verbote landwirtschaftlicher Arbeit. Das geschieht 1984.
Mit der Aufzucht von Tieren hatten wir bis dahin den Unterhalt für unsere Familie gesichert. Das war fortan verboten.
Es hagelt Strafen und neue Verbote. Eine kleine Mechanikerwerkstatt muss geschlossen werden. Der Lebensunterhalt ist nun bedroht. Doch Luis findet einen Ausweg. In einer kleinen Küche wird am Wochenende der Bohneneintopf Feijoada zubereitet. Ein paar Tische werden aufgestellt, eine kleine betonierte Fläche dient als Tanzfläche. Eine Pagodegruppe liefert den Rhythmus. Sakopa macht sich bald einen Namen. Bekannte Künstler und Politiker finden den Weg dorthin. Doch Bagger dringen in Quilombola-Land ein. Und das muntere Treiben wird verboten. Ruhestörender Lärm.
Obendrein glauben sie, dass wir die Umwelt verseuchen. Dabei sind sie es, die die Umwelt verschmutzen. Sie wollen noch mehr Gebäude hochziehen und so mit der Natur aufräumen.
Auf dem Gelände des Quilombo hätten doch 10 Gebäude Platz, heißt es in Immobilienkreisen. Entwürfe liegen bereits in der Schublade. Luis deutet auf eine steil aufragende Wand am Hang, der ihr Grundstück begrenzt.
Für dieses Gebäude dort oben wurden mehr als 1000 Bäume gefällt. Für einen Gebäudekomplex mit 70 Apartments.
1990 reichen die Quilombolas von Sakopa einen Antrag auf eine Zertifikation als Quilombo ein. Sie berufen sich auf die Verfassung, die Indianern wie Quilombolas das Recht auf ein eigenes Territorium einräumt. Die Begründung, dass schon die Eltern dort gewohnt hätten und ihre Vorfahren geflohene Sklaven seien, wird schließlich akzeptiert. 14 Jahre nach dem Antrag. Die Anerkennung als Quilombo-Territorium durch die Agrarreformbehörde INCRA steht aber weiterhin aus. Und das kann Jahrzehnte dauern, haben ihnen Rechtsanwälte gesagt. Luis Pinto will Sakopa nicht aufgeben. Zeitungen haben bereits über den Kampf des städtischen Quilombos berichtet. Er lädt Schulklassen ein. Viele Schüler lernen zum ersten Mal einen Quilombo kennen. Luis erzählt ihnen die Geschichte der Sklaverei, erklärt ihnen afro-brasilianische Kultur. Für viele Schüler eine völlig unbekannte Geschichte. Auf einem roten Spruchband steht mit schwarzen Buchstaben geschrieben: Negro, richte dich auf.
Porque tem muitos negros, tem uma grande parcela de negros também.
Es gibt noch viele Schwarze, die sich weiterhin unterwürfig verhalten. Sie verharren in einer schlechten Angewohnheit aus der Zeit der Sklaverei. Meine Eltern sagten doch gar: Sohn, zeige dem Weißen gegenüber Respekt und gib ihm deinen Segen.
Auch über 100 Jahre nach der Abschaffung der Sklaverei haben die Quilombos nichts an ihrer Bedeutung für Afro-Brasilianer verloren. Nun verstehen sich sogar einige Vereinigungen der Schwarzen in Millionenstädten als Quilombos. Widerstand sei weiterhin notwendig, heißt es. Ivanil dos Santos von der Universität in Rio de Janeiro.
Die Anliegen der Afro-Brasilianer hatten es immer schwer, anerkannt zu werden, bis auf den heutigen Tag. Manche Leute behaupten gar, in Brasilien gäbe es keinen Rassismus. Das nicht einzugestehen, gehört jedoch zur Struktur des Rassismus.
Aktuell geht es also nicht nur um das Recht auf eigenes Land, sondern auch um Widerstand gegen Rassismus und Diskriminierung. Chico Buarque, Rios wohl berühmtester Sänger und Schriftsteller, rechnet in seinem Roman Vergossene Milch mit den Vorurteilen seiner privilegierten Landsleute ab.
Ich erklärte, bei der Polizei zu dienen, sei ein großer Fortschritt für die Schwarzen. Gestern noch hätte die Regierung sie nur für die Stadtreinigung eingestellt.
Weiß gilt weiterhin als gebildet, europäisch, dunkelhäutig als primitiv, abergläubisch und afrikanisch. In den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Machtpositionen sind Afro-Brasilianer eine Ausnahme. Brasilien ist ein Land der Gewalt und ist es immer gewesen, hat Chico Buarque einmal gesagt. Gewalt vor allen Dingen gegen seine dunkelhäutige Bevölkerung. Im Roman Vergossene Milch lässt er den Erzähler Eulalio an die Zeit seiner Vorfahren erinnern, die als Großgrundbesitzer über ein Heer von Sklaven verfügten.
Er wird sie alle auspeitschen, ganz gleich ob Mann oder Frau. Er wird die siebenschwänzige Katze auf sie loslassen, so wie mein Großvater auf den alten Balbino.
Wieder lodert ein Feuer in São José da Terra. Im Schein der Flammen tanzen Frauen wie entfesselt. Trance. Am Rande wippen einige Zuschauer im Rhythmus.
Der Quilombo São José feiert seine Feste. Er zieht damit Touristen, Studenten, Journalisten und Wissenschaftler an. Genauso der Quilombo Campinho da Independência.
Am 20. November, Todestag Zumbis, Tag des schwarzen Bewusstseins. Alljährlich gedenken Quilombolas aus Campinho de Independência und Gäste des Rebellenführers. Sie feiern mit Musik, aber auch mit Vorträgen und Diskussionen.
Sie erfinden dabei nicht ihre Vergangenheit. Sie versuchen, ihre Vergangenheit zu rekonstruieren.
Die Afro-Brasilianerin Vanessa Cruz weiß beispielsweise nicht, woher sie kommt.
Die Frauen meiner Familie wurden alle vergewaltigt und verkauft. Deshalb gibt es keine Spuren, die uns über unsere Herkunft Aufschluss geben könnten. Wir können keinen genealogischen Baum entwerfen, denn wir wurden verkauft und voneinander getrennt.
Einige Afro-Brasilianer versuchen mit DNA-Analysen Spuren ihrer Vorfahren bis nach Afrika zu verfolgen.
Ein Quilombo wird immer ein Quilombo bleiben. Der Widerstand wird auch nicht aufgegeben, wenn er einen Titel hat. Nun gilt der Widerstand der Erziehung, der Bildungspolitik, der wir nicht vertrauen.
Eine Politik, die sich zu wenig mit Rassismus beschäftigt. Die alte Kultur der Quilombos vernachlässigt und das Thema Afrika allenfalls am Rande streift. Afrika ist für viele Quilombolas auch heute Halt und Garant schwarzer Identität. Der Dokufilmer Fabio Martins will Videobriefe über den Atlantik verschicken.
Mit Kindern aus unserem Quilombo wollen wir ein Video aufnehmen und in ein Land Afrikas mit portugiesischer Sprache verschicken. Und sie sollten dann ein Video zurückschicken. Wir wollen so über das Audiovisuelle eine Verbindung zu Afrika herstellen.
Afrika ist für viele das gelobte Land und wird als verlorenes Paradies empfunden. Der Historiker Flavio Gomes gibt zu bedenken,
wer den afrikanischen Kontinent bereist, wird feststellen, dass es nicht mehr das Afrika des 17. und 18. Jahrhunderts ist. Vielleicht spielt da zu viel Idealisierung mit.
Das war Quilombos, Brasiliens einstige Sklavendörfer heute. Von Karl Ludolf Hübener. Es sprachen Hartmut Stahnke, Daniel Berger, Ferdi Özten, Claudia Mischke und Ernst August Schäppmann. Ton und Technik Gunter Rose und Hanna Steger. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.